Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute beginnt in Russland eine Teilmobilmachung. Am Morgen hat der russische Präsident Putin einen entsprechenden Befehl erlassen.
Um unser Heimatland, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen und die Sicherheit unseres Volkes und der Menschen in den befreiten Gebieten zu gewährleisten, halte ich es für notwendig, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilmachung in der Russischen Föderation durchzuführen.
Putin erklärte in seiner Ansprache, dass es jetzt um dringende Schritte zum Schutz der Souveränität, der Sicherheit und der territorialen Integrität Russlands geht. Also Russland, das vor fast 7 Monaten die Ukraine mit einer flächendeckenden Invasion überzogen hat, fürchtet um seinen Bestand. Putin begründet die Teilmobilmachung außerdem mit der Notwendigkeit, die Ukraine von Neonazis zu befreien. Er nahm das Wort 10-mal in den Mund. Krieg gegen die Ukraine. Was steckt hinter der russischen Teilmobilmachung? In den kommenden 45 Minuten diskutieren hier im Deutschlandfunk Stefanie Babst. Sie war über 20 Jahre bei der NATO in Brüssel, unter anderem im strategischen Planungsstab und ist uns aus der Nähe von Kiel zugeschaltet. Hier im Studio des Berliner Hans-Rosenthal-Platzes, des Funkhauses am Hans-Rosenthal-Platz, ist Gesine Dornblüt, Osteuropa-Expertin und ehemalige Russland-Korrespondentin für den Deutschlandfunk. Und von Stockholm aus beteiligt sich der Ukraine-Kenner Andreas Umland, der viele Jahre in Kiew gelebt und gearbeitet hat und jetzt in der schwedischen Hauptstadt am Zentrum für Osteuropa-Studien forscht. Und ebenfalls in Berlin, aber in seinem eigenen Studio, sitzt Thomas Wiegold, der seit vielen Jahren in seinem Blog Augen geradeaus über Militär- und Sicherheitsfragen schreibt. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Adler. Frau Babst, viele Menschen, zuallererst in der Ukraine, aber auch in Deutschland und wohl in ganz Europa, machen sich jetzt große Sorgen, dass sich der Krieg nochmal ausweitet. Ist diese Teilmobilmachung eine Eskalation des Krieges?
Zunächst einmal, guten Abend, Frau Adler. Ja, es ist eine Eskalation. Es ist ein weiterer, aus der Sicht des russischen Präsidenten, logischer Schritt, ein notwendiger Schritt, um sein eigentliches strategisches Ziel zu erreichen. Das ist nach wie vor unverändert, nämlich der Sieg über die Ukraine, ihre Unterwerfung. Und wir wissen alle, es ist nicht so nach Plan gegangen, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat schon versucht nachzujustieren, indem er vor einigen Wochen die Kriegswirtschaft eingeführt hat. Das war schon ein erster Hinweis darauf, dass er sich auf einen längerfristigen Konflikt vorbereitet. Und nun kommt der zweite Schritt, dem er auch ein wenig aus dem Weg gegangen ist, aber die personellen Schwierigkeiten, die die russischen Kräfte in der Ukraine haben, sind ja offenkundig. Also muss er einmal mehr nachjustieren.
Jetzt sind Sie uns aber die Antwort so ein bisschen schuldig geblieben, oder? Oder muss ich sie zwischen den Zeilen lesen?
Ja, ob wir Angst haben müssen. Also Angst müssen wir grundsätzlich nicht haben, denke ich. Das ist ohnehin ein schlechter Ratgeber. Wir müssen versuchen, ein Stück weit uns in die Position des russischen Präsidenten zu versetzen. Das ist zumindest mein erster Schritt immer, um zu erahnen, wie er sich wahrscheinlich verhalten wird. Und angesichts der Defensive, in der seine Truppen jetzt gerade in den letzten Wochen geraten sind, hat er natürlich seine Handlungsoption überprüft. Er muss natürlich Stärke zeigen, nach innen und nach außen, wenn er an seinem Ziel festhalten will. Ergo legt er nochmal, wenn man so will, etwas drauf. Und das hat er mit seiner Videoansprache gemacht. Mich überrascht das nicht. Ich finde, es ist ein eher logischer Schritt. Aber es bedeutet eben unterm Strich, der Konflikt ist ein lang oder länger angelegter militärischer Konflikt. Und das bedeutet auch für uns im Westen, dass wir längerfristig die Ukraine unterstützen müssen, längerfristig planen müssen. Das ist für mich die zentrale Botschaft.
Thomas Wiegold, Verteidigungsminister Sergei Shoigu bekäme mit dieser Teilmobilmachung 300.000 Reservisten zusätzlich. Ausdrücklich sollen es alles Reservisten mit Kampferfahrung sein. 300.000 von insgesamt 25 Millionen Reservisten in Russland. 25 Millionen, diese Zahl hat heute der Verteidigungsminister selbst genannt. Andere Zahlen, zum Beispiel vom Institute for the Study of War, sprechen von 2 Millionen Reservisten. Muss sich die Ukraine also von dieser heutigen Teilmobilmachung, die heute startet, beeindrucken lassen?
Nein, das glaube ich nicht. Guten Abend auch von mir. Diese Zahl 300.000, das Verrückte ist ja, dass die Zahl, die Shoigu genannt hat, in dem Dekret, das Putin unterzeichnet hat, sind keine Zahlen drin. Im Gegenteil, der Punkt 7 des UKAS, der ist weggelassen worden. Und der Kreml-Sprecher hat auf Nachfrage später erklärt, ja, da stünde die Zahl drin, die wolle man noch nicht veröffentlichen. Also das deutet darauf hin, dass das russische Militär sehr weitreichende Handlungsfreiheit hat, was es mit dieser sogenannten Teilmobilmachung anfängt. Da ist sehr viel möglich, von wenigen Tausend bis zu am Ende dann auch Millionen. Das ist aber unwahrscheinlich. Es geht ganz offensichtlich den russischen Streitkräften darum, Lücken zu füllen, Leute mit Vordienstzeit, wie das Militär sagen würde, also ausgebildete Soldaten, an die Front bringen zu können, um Lücken zu stopfen, um Leute zu ersetzen, die gefallen sind. Und das ist auch ganz wichtig, Truppen abzulösen. Es sind ganz offensichtlich, wenn man die verschiedenen Berichte sieht auf sozialen Medien, ganz offensichtlich Soldaten dort in diesem Einsatz, die schon sehr lange an der Front stehen, die nie abgelöst wurden, die einfach ausgelaugt sind. Also die Kampfkraft der russischen Truppen in der Ukraine wieder auf einen früheren, auf einen höheren Stand zu bringen, das ist erstmal das wesentliche Ziel dieser Mobilmachung.
Andreas Umland, Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute den Schritt Putins als einen Akt der Verzweiflung bezeichnet und NATO-Generalsekretär Stoltenberg nannte die Rede von Putin heute Morgen eine Eskalation, aber keine Überraschung. Frau Babs hat das ja auch schon gesagt, für Sie ist es keine Überraschung. Trotzdem, wird den ukrainischen Truppen ihr Erfolg jetzt zum Verhängnis?
Das glaube ich nicht. Ähnlich wie Herr Wiegold denke ich nicht, dass das etwas prinzipiell ändern wird. Denn die Überlegenheit, die sich jetzt gezeigt hat oder sagen wir mal die Ebenbürtigkeit der ukrainischen Armee, die sich auch vorher schon gezeigt hatte, die beruht ja nicht so sehr auf einer personellen Überlegenheit, sondern eher darauf, dass eben die ukrainische Armee sich klüger verhält, dass die Technik, die jetzt auch aus dem Westen kommt, besser ist und vor allen Dingen, dass der Kampfgeist eben der ukrainischen Armee höher ist und dass hier die Soldaten, die ukrainischen, ja ums Überleben ihrer Nation, ihres Staates, ihres Volkes kämpfen und deswegen glaube ich nicht, dass das prinzipiell etwas ändern wird, zumal man nur vermuten kann, dass dann diese zwangsweise eingezogenen neuen Rekruten wahrscheinlich noch weniger motiviert sein werden als die jetzt in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten.
Gesine Dornblut, es gibt ja heute schon die ersten Proteste in Moskau. Bewahrheitet sich jetzt, dass eine Mobilmachung, selbst wenn es jetzt nur diese Teilmobilmachung ist, sofort die Unterstützung für Putin und den Krieg Russlands gegen die Ukraine bröckeln lässt?
Das kann man jetzt noch nicht absehen. Es gibt Proteste heute Abend. Da hat eine Organisation aus St. Petersburg ganz gezielt zu aufgerufen in mehreren Städten in Russland. Und es sind jetzt, wenn ich das so übersehe, es ist schwer zu beurteilen, aber mal mehrere hundert, vielleicht auch in Moskau und Petersburg, tausend, schwer zu beurteilen, sind rausgegangen auf die Straßen. Es gibt auch Verhaftungen auch oder Festnahmen mit Gewalt. Entscheidend ist, ob da die Leute auf die Straße gehen, die ohnehin gegen den Krieg sind. Das sind meiner Einschätzung nach so vielleicht maximal 10%. Oder ob die schweigende Masse, die Mitläufer, die sich bisher der Illusion hingeben konnten, sie hätten mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun, ob die jetzt erkennen, dass sie eben doch davon betroffen sind und ob die sich auch äußern und überhaupt erstmal Position beziehen. Das wird ganz, ganz spannend werden in den nächsten Tagen. Und was die Leute jetzt aufbringt, ist die Unsicherheit. Das hat einer meiner Vorredner schon erwähnt. Diese Zahl der 300.000, die ist ja nur mündlich vom Verteidigungsminister genannt. Und in Russland denken die Leute, dass es eben bei Bedarf doch eine sehr viel weitere Mobilmachung sein kann. Und wir wissen ja auch, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit der Einberufung im Frühjahr und im Herbst von Wehrpflichtigen. Das läuft ja auch keineswegs so, dass da alles der Ordnung nach läuft in Russland, sondern wenn es jetzt heißt, es sollen Leute einberufen werden, die Kampferfahrung haben, die einen Beruf haben, der an der Front gebraucht wird, dann wird es in der Praxis aber so aussehen, dass die Regionen Vorgaben bekommen, sie sollen so und so viele Leute einziehen und dann schwirren die Militärpolizisten aus und sehen zu, dass sie diese Liste abhaken. Da wird aber, so würde ich das prognostizieren, nicht unbedingt auf die Qualifikation geachtet. Das heißt, es kann aber deshalb auch niemand sicher sein, wenn er jetzt irgendeinen Schreibtischberuf hat, dass er drumherum kommt.
Frau Babs oder Herr Wiegold, vielleicht Sie beide angesprochen. Wenn wir das jetzt hören, da das von russischer Seite die Rede ist von 25 Millionen Reservisten, das klingt ja nach einer solchen Übermacht, nach einer so gigantischen Zahl. Wir wissen aber auch auf der anderen Seite, dass die Reservisten, selbst die Reservisten, die, um die es jetzt gehen soll, eigentlich praktisch kaum eine Ausbildung regelmäßig haben als Reservisten, also sich zu Übungen zum Beispiel treffen. Heißt das, da wird sehr viel mit Masse gearbeitet werden, aber weniger sozusagen mit qualifizierten Kräften?
Tja, Frau Babst, wollen Sie?
Es wurde eigentlich eben schon ein Stück weit angesprochen und ich schließe mich dem eigentlich an, dass diese Zahlen, die jetzt im Raum so herumschwirren, die sind natürlich immer mit allergrößter Vorsicht zu genießen. Das, was die russischen Streitkräfte und ihre Führung selbst immer wieder an Zahlen nennen, was sie an konventionellen Kräften haben, an Wehrpflichtigen haben, an Reservisten haben, das ist ja ohnehin nicht unbedingt deckungsgleich mit der Realität. Und dann ist es darüber hinaus auch noch keine Aussage über Ausbildungsgrad, über Einsatzfähigkeit, über Interoperabilität. Wie werden diese Truppen eigentlich dann am Ende zusammengesetzt? Also all das wird unter dem Strich mit einer Zahl erstmal überhaupt gar nicht gesagt und entscheidet sich letztendlich dann oder vielmehr auf dem Schlachtfeld. Und da ist der Blick, den wir jetzt seit 7 Wochen haben, schon einer, von dem man sagen kann, ich will das jetzt nicht allzu despektierlich bewerten, aber das ist schon so ein zusammengewürfelter Haufen, den Russland da nach Westen geschickt hat, in die Ukraine. Also wir haben Wehrpflichtige, wir haben Berufssoldaten, wir haben Wagner-Truppen, wir haben die Freiwilligen und alle haben keinen zusammenhängenden, harmonisierten Ausbildungsstand, keine gemeinsamen Übungen vorher gemacht und natürlich auch einen sehr unterschiedlichen Ausrüstungsstand. Und das alles spiegelt sich dann letztendlich auch in ihrer Performance wieder. Und ich fürchte, das wird auch mit den Reservisten nicht viel anders werden, von denen im Übrigen, letzter Satz, ohnehin ja schon einige im Einsatz seit Februar sind.
Herr Wiegold, man war ja die ganze Zeit, ich schiebe noch eine kleine Zwischenfrage ein. Ja. Wir waren ja die ganze Zeit eigentlich doch ein bisschen erstaunt darüber, wie schlecht diese Truppen agieren. Also wir erinnern uns vielleicht an die 60 Kilometer Panzerkolonne vor Kiew, dann dieses eroberte Gebiet in der Ostukraine, was nicht gehalten wird. Woran liegt es eigentlich, dass die russischen Streitkräfte so schlecht agieren?
Ja, da gibt es eigentlich ein Deutungsmuster, das viele westliche Analysten in den vergangenen Monaten eigentlich als entscheidende Aussage sehen. Frau Babs hat es gerade mit dem Begriff Interoperabilität, Zusammenhalt und so weiter schon gesagt und angedeutet. Also die Kombination von verschiedenen Einheiten, verschiedenen Waffensystemen, all das sind Dinge, die offensichtlich die russischen Streitkräfte vorher gar nicht oder nur ungenügend geübt haben. Ein ganz wesentliches Beispiel dafür ist der Einsatz oder teilweise eher Nicht-Einsatz der russischen Luftwaffe. Die Frage, die ja auch nicht endgültig beantwortet ist bisher, warum hat Russland keine Luftüberlegenheit in der Ukraine erringen können? Und wenn man drauf guckt, dann sieht man, dass zwar die russischen Streitkräfte, die Flugzeuge, Angriffe geflogen sind, aber ganz selten oder eigentlich so gut wie nie im Zusammenwirken oder in Abstimmung mit den Truppen am Boden. Das hat sich nicht gegenseitig ergänzt. Das war kein gemeinsames Konzept. Und das waren in den ersten Monaten des Krieges schon reguläre Einheiten, die also auch geübt hatten, die sich untereinander kannten, zum Teil zumindest, die also gemeinsam in diesen Einsatz gingen. Und jetzt werden diese Einheiten ergänzt, aufgefüllt, wie auch immer man das nennen will, durch Leute, die frisch in diesen Militärapparat wieder reingezogen werden. Also das, was bisher schon das Problem war, dürfte sich dadurch noch weiter verschärfen.
Andreas Umland, ist das vielleicht auch der Grund dafür, dass die Ukraine heute wenig erschrocken gewirkt haben? Also da gab es sofort den Berater des Präsidenten Podolyak, der da ganz munter vorpreschte und sagte, man lässt sich davon nicht beeindrucken. Und Präsident Zelensky hat heute ganz ähnlich geklungen. Sind die Ukrainer nicht beeindruckt von den russischen Gegnern?
Also für die Ukraine wird sich das wahrscheinlich nur als eine graduelle Veränderung darstellen. Und ja, im Grunde haben sie auch gar keine andere Wahl, als jetzt weiter sozusagen auf den Sieg hinzuarbeiten, weil sie ja, ich habe das vorhin schon angedeutet, um das eigene Überleben kämpfen. Und insofern, also Russland war sowieso der Gegner und jetzt werden also noch mehr Leute eingezogen. Das wird einfach bedeuten, dass dann wahrscheinlich auch die Ukraine nochmal weiter mobilisieren wird. Also ein Charakteristikum der ukrainischen Armee ist ja auch schon, dass da eine große Anzahl von Frauen kämpfen, also nicht nur als Krankenschwestern oder sozusagen im Hinterland, sondern eben tatsächlich auch an der Waffe kämpfen. Und ich nehme an, dass es jetzt auch eine neue Mobilisierungsrunde in der Ukraine wohl geben wird, sowohl von Männern als auch von Frauen. Und das ist sogar schon diskutiert worden. Das ist allerdings meines Wissens noch nicht in ein Gesetz gegossen worden, dass man auch für Frauen die Wehrpflicht einführt.
Sie sprechen jetzt einen Aspekt an, den wir bislang noch nicht berührt haben, und zwar die Motivierung, die Motivation der Soldaten, Gesine Dornblum. Da gibt es ja doch ziemliche Unterschiede in der Ukraine und in Russland.
Ja, absolut. Also diejenigen, die in Russland Verträge abgeschlossen haben bisher, die haben das teilweise, das will ich nicht ausschließen, aus Überzeugung getan, aber es haben eben auch viele getan, weil sie keine Jobalternative haben. Es wurde ja vor allen Dingen rekrutiert in armen Gegenden wie Burjatien an der mongolischen Grenze oder in Dagestan im Kaukasus. Da gab es dann auch viele Tote. Und das sind Leute aus abgelegenen Regionen, in denen es sozial eben ja ziemlich schlecht steht. Und die Leute haben nur die Alternative, entweder in den hohen Norden zu gehen, um dort bei der Öl- oder Erdgasförderung zu arbeiten. Da sind sie auch monatelang von zu Hause weg. Oder eben zur Armee zu gehen. Und viele haben sich da auch gemeldet und sind ja Anfang des Jahres dann nach Belarus zunächst oder an die Grenze zur Ukraine in Russland geschickt worden und dachten, sie würden da nur an Manövern teilnehmen. Das heißt, sie haben sich damals gar nicht bewusst für den Krieg gemeldet. Inzwischen ist es anders bei einigen, aber sie machen es eben des Geldes wegen. Und das wird sich natürlich jetzt, wenn wir über Motivation reden, bei dieser Teilmobilisierung und Zwangsrekrutierung eher ins Gegenteil auswirken, dass eben die Leute, die dann jetzt dahin müssen, ohne es wirklich zu wollen, dass die natürlich noch schlechter motiviert sind.
Mhm. Nochmal eine Nachfrage. Wenn wir von dieser Motivation hören in der Ukraine, die ja doch vieles um einiges höher ist, dann fragt sich so mancher in Deutschland, ja, aber haben die denn keine Angst zu sterben? Haben die nicht Angst, ihr Leben zu verlieren? Warum gehen die eigentlich da so mutig rein? Warum?
Na, weil sie wissen, was passiert andernfalls, wenn eben die Gebiete von Russland besetzt werden. Wir haben ja die zahlreichen Berichte und Belege für Gräueltaten, für Massaker. Ich nenne nur Butscha, aber jetzt eben auch das, was entdeckt wird im Gebiet Kharkiv, Mariupol. Es wird das Ukrainische vernichtet, ausgelöscht. Und es geht ja letztendlich auch um eine Lebensart und Lebensweise. Die Ukraine ist ein Land, in dem sich doch in den letzten Jahren sehr viel getan hat, Richtung Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, sag ich mal so, Freiheitssinn. Bei allen Minusen, die es natürlich gibt, Korruption will ich gar nicht verharmlosen, aber es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, als es in Russland ist, in einem autoritären Staat. Mhm. Und viele Ukrainer kennen das, kennen auch noch die sowjetische Vergangenheit und die wollen einfach so nicht leben.
Andreas Umland, auch nochmal in Ihre Richtung gefragt. Es ist schon auffällig, wie bereit die Ukrainer ganz zu Anfang waren, sowohl 2014, als der Krieg in der Ostukraine losging, als auch im Februar. Das gab sozusagen ja überhaupt kein Überlegen, kein Zögern, sich für das Land in die Bresche zu werfen. Wie erklären Sie sich das? Also gerade auch gegenüber Russland.
Ja, ich denke, der entscheidende Unterschied ist, dass eben die Ukrainer diese Entscheidung ja treffen, da in den Krieg zu ziehen, aufgrund ganz konkreter Erfahrungen und nicht nur aufgrund dessen, was ihnen da ihr Präsident im Fernsehen erzählt, sondern es sind eben diese hereinkommenden Raketen, die zerstörten Gebäude, das Leid und so weiter. Und das hat jetzt tatsächlich die Nation geeint. Und das ist jetzt auch, ich habe das unter Bekannten, die wollen jetzt gar nicht, die könnten jetzt zwar in den Urlaub fahren oder so, aber wollen das gar nicht, weil sie sagen, sie möchten erstmal diesen Krieg gewinnen, weil jetzt können sie erstmal gar nicht sich mit etwas anderem beschäftigen, weil natürlich die sozusagen Russland auch kurioserweise das immer wieder für das ganze Land in Erinnerung ruft, dass es dann eben diese Angriffe auf zivile Objekte macht und dann Frauen, Kinder tötet und die zivile Infrastruktur zerstört. Und das schafft jetzt natürlich einen ungeheure großen, ja, kann man sagen, Hass auch in der Ukraine auf den russischen Staat, auf Putin, weil das eben kein herkömmlicher Krieg, sondern ein Vernichtungskrieg ist, ein terroristischer Krieg. Und der ist dann allerdings auch eine Ressource natürlich, eine militärische Ressource, weil unter diesen Bedingungen ganz klar ist, dass man kämpfen muss und dass es im Grunde gar keine andere Möglichkeit gibt. Man kann eigentlich nur, die einzige Alternative ist eben auszuwandern, also in den Westen auszuwandern, weil das Okkupationsregime ja, wie sich herausgestellt hat, dann auch sehr riskant ist. Also man sich dann mit der neuen Macht zu arrangieren, ist auch nicht so einfach.
Was steckt hinter der russischen Teilmobilmachung? Das ist die Frage, der wir noch bis 20 Uhr nachgehen wollen. Ich erinnere an die Runde. Mit dabei ist Stefanie Babst, lange bei der NATO in Brüssel, mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt, Osteuropa-Expertin und ehemalige Russland-Korrespondentin für den Deutschlandfunk. Andreas Umland, gerade gehört, ist auf die Ukraine spezialisiert, kennt das Land bestens aus eigener Anschauung, und der Militärblogger Thomas Wiegold. Der russische Verteidigungsminister hat heute davon gesprochen, dass dieser Krieg kein Krieg gegen die Ukraine ist, sondern ein Krieg gegen den Westen. Putin sprach in seiner Ansprache auch von Atomwaffen. Hören wir kurz mal, was er dazu sagte.
Es geht auch um nukleare Erpressung.
Ich spreche nicht nur von dem vom Westen unterstützten Beschuss des Kernkraftwerks Saporischschja, sondern auch die Möglichkeit und Zulässigkeit des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen, Kernwaffen gegen Russland. Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, müssen wissen, dass der Wind in ihre Richtung wehen kann.
Wir haben da heute etwas erlebt, was schon öfter der Fall war, nämlich die Androhung oder das, sagen wir so, ins Spiel bringen von Atomwaffen in diesen Krieg. Frau Babst, wie wirkt das auf Sie? Ist das sozusagen das, was wir schon öfter gehört haben, oder ist das heute eine neue Qualität gewesen, nämlich dem Westen zu unterstellen, dass der Westen überlegt, mit Atomwaffen zu agieren?
Letzteres hat das Putin-Regime schon vorher getan, also uns zu unterstellen, wir würden Russland nicht nur konventionell, auch nuklear bedrohen. Also substanziell ist das, denke ich, jetzt nichts Neues. Ich habe das eher jetzt so aufgenommen, dass gerade dieser Satz, den Sie auch eben nochmal im O-Ton gespielt haben, eine Botschaft ist, die primär an das russische Publikum gerichtet ist. Natürlich wird die bei uns wahrgenommen und auch zu Recht. Aber hier wird noch einmal vom Präsidenten unterstrichen, also wir sind zu sozusagen allem bereit. Wir werden Russland und russische Interessen verteidigen und müssen diese verteidigen, weil es eben letztendlich um eine existenzielle Bedrohung geht, die von der NATO auf uns gerichtet ist. Das ist im Übrigen ein Narrativ, was es in Russland mindestens 10 Jahre gibt, das sich sukzessive seit 2012 immer wieder entwickelt hat. Das finden Sie wie einen roten Faden durch viele, viele Erklärungen, durch viele offizielle Reden, die gehalten worden sind von Putin und anderen Mitgliedern seiner Corona. Also, dass man die Schuld für was auch immer im Westen sucht. Also das ist in der Substanz nichts Neues. Aber um auf die Atomwaffen zurückzukommen, natürlich ist die Drohung mit Atomwaffen immer komplett unakzeptabel, wer auch immer sie macht, in diesem Fall Herr Putin. Das ist komplett unakzeptabel. Und das ist ja heute auch von vielen gesagt worden. Aber wird das in der Substanz bedeuten, dass seine Bereitschaft sich da vergrößert hat? Da kommen wir natürlich in den Bereich der Spekulation. Jeder bietet da seine Meinung an. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass der Threshold, wie man sagt, also die Hürde für einen Einsatz nuklearer, auch taktischer nuklearer Waffen, auch aus russischer Sicht nach wie vor sehr, sehr hoch ist, eben weil sie wissen, dass dann eine Antwort aus dem Westen kommen wird, die ihnen ja auch schon auf anderem Wege kommuniziert worden ist von unseren amerikanischen Alliierten. Also da ist die Hürde sehr hoch. Was mich eher, wenn ich das ganz kurz noch anfügen darf, was mich eher umtreibt, ist, dass in dem Arsenal Russlands natürlich auch noch etwas anderes ist. Da sind biologische Waffen, es gibt auch einen großen Stock von chemischen Waffen. Und auch das sind Massenvernichtungswaffen. Und da wäre eine, wenn man so will, eine Antwort des Westens vielleicht aus der Sicht Putins ein wenig diffuser als eben auf einen Einsatz taktischer Nuklearwaffen.
Das fand ich jetzt einen wichtigen
Einwand.
Ja, Herr Wiegold, ja, ich würde gerne kurz noch eine Frage Ihnen mit auf den Weg geben. Ein ganz, ganz wichtiger Einwurf von Frau Babst, auch in diese Richtung zu denken, ist nicht auszuschließen und mit dem Hinterkopf zu haben. Aber was wir auch immer wieder hören, ist der Einsatz von sogenannten taktischen Atomwaffen. Klären Sie uns doch bitte mal auf, was ist das eigentlich? Was kann man mit denen machen, was man mit der sozusagen großen Atombombe sonst machen würde?
Naja, es ist eigentlich ein Euphemismus, von taktischen Atomwaffen zu sprechen oder von Gefechtsfeldwaffen. Das sind immer noch Atombomben, die ein Mehrfaches an Sprengkraft der Hiroshima-Bombe haben. Da geht es dann weniger um die Größe, sondern es geht um den Einsatzzweck. Es sind also nicht die großen Interkontinentalraketen mit ihren Sprengköpfen, die praktisch die gegenseitig gesicherte Vernichtung Russlands und der USA sicherstellen, sondern es sind Waffen, die in einer taktischen Situation, in einer Gefechtssituation einer Seite einen Vorteil verschaffen sollen. Der Westen hat diese Waffen auch. Das ist ja Teil der nuklearen Teilhabe, an der Deutschland beteiligt ist. Aber klar ist, auch der Einsatz einer solchen taktischen Atomwaffe wäre nicht taktisch, sondern hätte strategische Bedeutung. Ich möchte aber einen Punkt anfügen und da würde ich ein klein wenig, Herr Stephanie Babst, widersprechen. Was mich ein bisschen irritiert hat bei dieser Schwelle für einen Einsatz von Atomwaffen, ist, dass Putin zumindest verbal diese Schwelle nach meinem Eindruck etwas gesenkt hat. Die russische Nukleardoktrin sagt im Wesentlichen, wenn die Existenz Russlands bedroht ist, dann werden wir sie einsetzen. Und jetzt hat Putin gesagt, wenn die territoriale Integrität bedroht ist, und das in Verbindung mit den geplanten Referenden in den besetzten Gebieten, legt natürlich die Vermutung nahe, die werden zum Teil Russlands erklärt, sehr schnell. Und damit wäre nach dem, was Putin gesagt hat, auch ein Angriff der Ukraine auf den Donbass, auf diese selbsternannten Volksrepubliken, die ja dann Teil Russlands sind nach russischer Lesart, wäre ein Angriff auf die territoriale Integrität. Also im Ende, wenn man das zuspitzen wollte, würde man sagen, er erklärt Atomwaffen bei jedem Grenzkonflikt für zulässig. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die nicht nur dem Westen, die auch vielen anderen Ländern nicht gefallen kann. Wenn ich so an Indien und Pakistan denke oder sozusagen eine Grenzverletzung kann man mit Atomwaffen beantworten. Das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, alle nicht sehen wollen.
Und wenn wir uns die Abfolge mal ansehen, Gesine Dornblüt, gestern noch war die Meldung des Tages, dass die Scheinreferenden anberaumt werden und zwar schon für übermorgen und sollen dann mehrere Tage dauern. Und dann heute die Teilmobilmachung. Da gibt es ja einen Zusammenhang. Wie würden Sie sehen, welche Bedeutung haben die Referenden vor, diese sogenannten Referenden, vor diesem Hintergrund, vor der heutigen Mitteilung?
Und dazu kommen ja noch die verschärften Gesetze, die gestern auch noch abgeschlossen wurden. Also stärkere, härtere Strafen für Deserteure, Meuterer und so weiter, Befehlsverweigerer. Ich würde, Herr Fingold, sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Scheinabstimmungen und nennen wir es beim Namen die wahrscheinlich bevorstehende Annexion dieser besetzten Gebiete, dass das wahrscheinlich die dann also zu russischem Staatsgebiet erklären zu können, dass wahrscheinlich der Sinn dieser ganzen Operation in einer stärkeren Abschreckung und Einschüchterung besteht, eben weil Russland dann sagen kann, das ist unser Gebiet, das müssen wir verteidigen und eben notfalls auch mit Atomwaffen. Und das war ja sehr eindrucksvoll, was Putin da heute gesagt hat. Das sei kein Bluff, das hat er dann sogar nochmal wiederholt. Und wir merken das ja auch in der öffentlichen Diskussion jetzt schon heute, dass tatsächlich da natürlich viele Leute Angst haben. Der Haken oder die Frage, die ich mir stelle dabei ist, aus russischer Sicht ist ja zum Beispiel auch die Krim bereits russisches Gebiet. Und da gab es da ja nun wahrhaftig in den letzten Wochen zahlreiche Angriffe von ukrainischer Seite. Da hätte also Moskau auch schon eine nukleare Antwort ins Spiel bringen können, hat es aber nicht gemacht und hat ja sowieso insgesamt schwach reagiert auf diese Angriffe auf der Krim. Insofern neige ich eher zu der Interpretation, dass es eben doch, ohne die Gefahr herunterspielen zu wollen, eher ein Bluff ist, auch wenn Putin das Gegenteil sagt.
Und wenn wir jetzt mal die Referenden, das haben wir jetzt diskutiert vor dem Hintergrund, was bedeutet das eigentlich für den Einsatz von Atomwaffen, für den Einsatz von Waffen, für eine militärische Vorgehensweise für Russland. Aber Andreas Umland, was bedeutet das eigentlich für die Ukraine, wenn da über eine Zwangsabstimmung eine Angliederung an Russland erfolgt und die Ukraine sozusagen auch formal nochmal ihr Territorium weggenommen bekommen? Was bedeutet das eigentlich?
Also Frau Dornblüt hat es ja schon angedeutet, eigentlich wenig wie man eben jetzt auch bei den Angriffen auf die Krim gesehen hat. Also die Krim wird von der Ukraine genauso als ukrainisches Territorium angesehen wie die Territorien dieser sogenannten Volksrepubliken. Man muss auch nochmal deutlich sagen, dass es natürlich keine wirklichen Referenden sind, sondern das sind alles so Pseudoprozeduren, denn das galt übrigens auch 2014 für das Krim-Referendum und die Referenden in den sogenannten Volksrepubliken. Wir haben ja die über Jahre die Umfrageergebnisse aus der Krim, aus dem Donbass, und die unterscheiden sich also sehr, sehr vor 2014 sehr stark von den Ergebnissen dann dieser Referenden, wo dann auf einmal das Doppelte der Leute, die zuvor, oder das Dreifache der Menschen, die zuvor für eine Separation gewesen sind, auf einmal dann bei diesen Referenden dann für die Unabhängigkeit dieser sogenannten Volksrepubliken oder beziehungsweise für die Annexion an Russland gestimmt haben. Für die Ukrainer sind das letztlich Formalitäten, die keine große Rolle spielen. Und ich denke auch, dass das letztlich eher von vielen Ukrainern dann als Zeichen der Schwäche gesehen wird, dass man jetzt also jetzt auch in dieser Eile diese Referenden durchziehen will, um dann eben auch diese nukleare Option zu haben. Letztlich wird es dann eine Entscheidung der Ukrainer sein, ob sie sich auf dieses Risiko einlassen. Denn es geht ja hier bei dieser Anwendung von Atomwaffen, glaube ich, in erster Linie nicht so sehr geht es nicht um einen Atomkrieg zwischen der NATO und Russland, sondern es geht um die Anwendung von Massenvernichtungswaffen auf dem Territorium der Ukraine. Das ist aber etwas, was im Grunde schon seit 2014 intensiv in der Ukraine diskutiert wird, und der Schluss scheint zu sein, dass man trotzdem keine Wahl hat, als zu kämpfen, auch wenn natürlich dann die Risiken, wenn Putin tatsächlich bereit wäre, eben wie auch Frau Babs sagte, vielleicht chemische oder biologische Waffen einzusetzen. Das kann sein, aber man hat eigentlich trotzdem keine Alternative, als sich zur Wehr zu setzen und die Bevölkerung dort wieder zu befreien.
Wir haben ja jetzt in dieser Woche die Generalversammlung der Vereinten Nationen, und da gab es so ein paar Äußerungen am Rande. Eine fand ich heute sehr interessant, nämlich die von dem türkischen Präsidenten Erdogan, der in einem Interview zitiert wurde mit der Äußerung, die Rückgabe des Landes, in das eingedrungen wurde, sei sehr, sehr wichtig, wenn in der Ukraine Frieden herrschen soll. Jetzt wissen wir, dass Erdogan gerade in den vergangenen Tagen in Bezug auf die Shanghaier Konferenz am vorigen Freitag ganz andere Äußerungen gemacht hat. Frau Babs, wie ist das jetzt zu werten? Ist der türkische Präsident nun doch an der Seite der Ukraine, doch an der Seite der NATO, alle Alliierten, dem Bündnis, in das die Türkei ja gehört, beziehungsweise in dem sie sich befindet, und nicht abtrünnig in Richtung des Shanghaier Bündnisses mit Russland und China?
Nicht nur Herr Putin versucht, sich quote-unquote treu zu bleiben, das tut auch Präsident Erdogan, und zwar indem er eben ganz bewusst das Spiel, was er als strategische Ambivalenz benennt, vorantreibt. Das heißt, er versucht wirklich, wo auch immer, also mit Blick auf die aus seiner Sicht strategischen wichtigen Partner, Akzente zu setzen. Und das hat im Ergebnis zur Folge, dass es eben eine sehr ambivalente, für uns auch widersprüchliche Haltung des türkischen Verbündeten gibt. Es gibt eine enge Partnerschaft mit Russland. Es gibt die Bilder von Erdogan, Putin und dem Regierungschef des Irans. Es gibt militärische Kooperation, rüstungspolitische Kooperation mit Russland. Es gibt einen Austausch im geheimdienstlichen Bereich. All das ist etwas, was uns als Verbündete natürlich überhaupt nicht gefällt. Aber dann gibt es eben auch die Türkei, die sich als Vermittler anbietet bei dem Getreidedeal oder die Drohnen liefert. Auch das ist Teil der Ambivalenz. Und dann ist Herr Erdogan immer bemüht, seine eigenen osmanischen Träume, wenn ich das so formulieren darf, großosmanischen Träume zu unterstreichen und die Türkei eben in die Riege von Mittelmächten zu führen oder gar Großmächten. auf deren Ebene er dann spielen kann. Und das ist beispielsweise die Shanghaier Sicherheitskonferenz. Und all das macht unterm Strich die Türkei eben zu einem extrem unberechenbaren NATO-Verbündeten, weil man nie genau weiß, was Herr Erdogan eigentlich als nächstes tut. Und das, was uns eigentlich jetzt wirklich interessieren sollte, ist, dass das türkische Parlament möglichst rasch die Ratifizierung des Beitrittes von Finnland und Schweden unterzeichnet. Und auch da ist Herr Erdogan uns nach wie vor im Wort. Er hat gesagt, er wird das vorantreiben, er wird sicherstellen, dass das getan wird. Jetzt ist der NATO-Gipfel schon wieder einige Monate her und wir sind immer noch nicht da.
Gucken wir noch auf einen anderen ganz, ganz wichtigen Player auf der internationalen Bühne, Thomas Wiegold, nämlich auf China. Nach der heutigen Ankündigung der Teilmobilmachung, nach der Drohung, erneuten Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen, welche Haltung wird China nach all dem einnehmen in Bezug auf Russland?
Tja, das ist natürlich eine dieser Prognosen, die sich auf die Zukunft beziehen und deswegen sehr schwer sind. Okay. China hat sich ja sehr vorsichtig geäußert, durchaus unterstützend, aber eben auch abwägend. Und da ist dann die interessante Frage, die kann ich noch nicht beantworten, inwieweit insbesondere die Aussagen zu Atomwaffen auch auf chinesischer Seite ein gewisses Unbehagen hervorrufen werden, weil Russland einfach diese Schwelle zumindest verbal absenkt, auch wenn, wie Gesine Dornblüt sagt, das sehr wahrscheinlich oder hoffentlich ein Bluff ist. Aber allein schon diese Waffen so nicht nur immer wieder ins Gespräch zu bringen, sondern auch jetzt, wie ich finde, härter. Also mein Eindruck ist, das kann auch in Peking nicht gut ankommen. Aber ich gebe zu, dafür habe ich bei den Chinesen zu wenig Einblick.
Ich würde gerne nochmal zurück auf die Kriegsteilnehmer sozusagen zu sprechen kommen, und zwar auf russische Männer, die jetzt, jedenfalls war das die eine Meldung des Tages, dieses ereignisreichen Tages heute, die jetzt offenbar zuhauf das Land verlassen. Angeblich sind Tickets, One-Way-Tickets ohne Unterbrechung aus Russland raus nach Istanbul und auch nach Armenien, nach Jerewan, ausverkauft. Flüge mit Zwischenstopp sind teurer geworden. Nach Dubai soll angeblich ein Ticket ungefähr 5.000 Dollar kosten. Das heißt also, es gibt offenbar einen ziemlichen Drang, jetzt schnell Russland zu verlassen. Und mit dieser Bewegung beginnt eine neue Diskussion in Europa, möglicherweise, nämlich der lettische Außenminister Edgar Rinkevič hat heute angekündigt, flüchtenden Russen, die Mobilisierung umgehen wollen, kein Asyl zu geben, aus Sicherheitsgründen. Gesine Dornblüt, wie ordnen Sie das ein? Vielleicht ganz kurz, wir gehen auf das Ende zu. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber nicht mehr viel.
Ja, eine schwierige Entscheidung. Man muss natürlich die Ängste des Baltikums verstehen und berücksichtigen. Aber die Russen haben tatsächlich ja nicht so wahnsinnig viel Wege, um auszureisen. Ich habe gelesen heute eine Meldung, dass es eine 30 Kilometer lange Autoschlange an der Grenze zu Finnland gab und sogar Schlangen an der Grenze zur Mongolei. Da sieht man ja, in welchem Zugzwang und unter welchem Druck die Leute sind, die nicht kämpfen wollen. Und da muss man sich schon fragen, ob man, was einem lieber ist, ob die Leute eben dann doch gezwungenermaßen an die Front gehen oder im Gefängnis sitzen oder ob man ihnen nicht Asyl gewährt.
Erwartet uns eine große neue europäische Diskussion?
Möglicherweise. Das hängt davon ab, wie in den nächsten Tagen sich die Dinge entwickeln und ob eben diese Proteste auch sich weiter ausweiten werden oder nicht.
Das war unsere Sendung zur Diskussion heute zum Thema Krieg gegen die Ukraine. Was bedeutet die Teilmobilmachung? Und mit uns diskutiert haben Stefanie Babst. Sie war über 20 Jahre bei der NATO in Brüssel im strategischen Planungsstab. Es war hier gerade gehört Gesine Dornblüt, die Osteuropa-Expertin und ehemalige Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks. Und von Stockholm aus hat sich Andreas Umland für unsere Diskussion engagiert und in Berlin Thomas Wiegold, der Militärblogger, sein Blog heißt Augen geradeaus. Am Mikrofon war Sabine Adler. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.